The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Schauspieler und Tausendsasser natürlich auch, ein unglaubliches Multitalent, endlich in meiner Sendung, Michael Ehnert. Lieber Michael,
hallo.
Hallo.
Jetzt frage ich mich gerade, ist Tausendsasser eigentlich ein Ausbildungsberuf oder?
Ich dachte, steht das nicht in deiner Vita?
Nee, Tausendsasser, das Wort habe ich lange nicht gehört. Ich habe es auch noch nie benutzt, glaube ich, schon gar nicht im Hinblick auf mich selbst. Aber nett, dass du das sagst. Stimmt ja irgendwie auch.
Ein bisschen stimmt das, gell? Also man muss dazu sagen, wir haben schon mal ein Gespräch miteinander geführt. Das war in der Corona-Zeit über den Zauberer von Oz. Kann ich hier unten auch mal verlinken, kann man sich gerne mal anschauen. Das war das erste Mal, dass wir uns begegnet sind. Und ich habe das auch wirklich sehr, sehr nett in Erinnerung. Du auch?
Ja, total. Ja. Also das hat natürlich in erster Linie mit dir zu tun, aber auch darüber, dass ich endlich mal ausführlich mit jemandem über den Zauberer von Oz sprechen konnte. Das ist ja auch nicht so gang und gäbe, dass man Leute findet, die sich für einen Film von 1939 interessieren.
Ja, das war eigentlich im Nachhinein eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Auswahl. Also man muss dazu sagen, es war im Rahmen meiner Film-Talkshow und ich habe dann gesagt, habe jemanden eingeladen, wie dich zum Beispiel, habe gesagt, du darfst einen Film deiner Wahl, der dir wichtig ist, zum Beispiel mitbringen. Und du hast eben dich für den Zauberer von Oz entschieden. Ich glaube auch einer der wirklich ganz wenigen Gäste damals, die wirklich auf so einen etwas älteren Film zurückgegriffen haben, ja. Und dann habe ich ja eigentlich da erst auch noch mal ein bisschen mehr realisiert, auch in Vorbereitung darauf, was das eigentlich für ein toller Film ist, beziehungsweise was das eigentlich auch für eine, was da im Hintergrund alles so gelaufen ist.
Ja.
Also das war schon spannend, ja.
Ja, ja, manchmal ist das Making-of eben auch echt noch mal ein Film für sich bei einigen Produktionen.
Ne? Mhm, auf jeden Fall. Also das kann man sich anschauen, empfehlen wir hiermit. Und jetzt bist du da erneut und wir sprechen heute nicht über den Zauberer von Oz, wir sprechen heute mal über dich. Das haben wir ja letztens, also haben wir beim letzten Mal auch ein bisschen gemacht, aber heute beleuchten wir doch etwas deine Vita, deine Karriere und das, wo du gerade stehst. Und du hast, man sieht es schon im Hintergrund, also für alle Zuschauer auf YouTube, die Podcast-Zuhörer, die müssen das dann nachholen. Im Hintergrund hast du schon zwei Plakate aufgehängt und das eine ist dein aktuelles Buch, Hamburg Wache 16 heißt es. Das ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen, gell?
Ja, tatsächlich am 7. April erst erschienen und ich habe jetzt eine erste Buchpräsentation im St. Pauli Theater in Hamburg gehabt und ich bin wirklich wahnsinnig froh und stolz, dass es dieses Buch mittlerweile gibt, weil die Entstehungsgeschichte des Romans vor 12 Jahren angefangen hat. Vor 12 Jahren habe ich angefangen, die Geschichte der Wache 16 in Hamburg aufzuschreiben, weil mein Vater war Polizist auf der Reeperbahn in den 70er Jahren und 70er und 80er Jahren und ich war Punk in seinem Revier und wir sind uns oft auf der Straße begegnet, er in Uniform, ich mit Irokesenschnitt und Lederjacke und aus dieser Gemengelage habe ich halt unsere Familiengeschichte erzählt und im Hintergrund gibt es halt die zum Teil sehr spektakulären Ereignisse auf der Reeperbahn Mitte der 80er Jahre. Und das sollte ursprünglich eine Serie werden. Und es gab da tatsächlich einen Entwicklungsauftrag von Sky, von einem Streaming-Anbieter. Die sind ja mittlerweile aus der Herstellung von deutschen Inhalten leider komplett ausgestiegen. Und ich hatte dieses über Jahre sehr liebevoll und intensiv recherchierte Material liegen. Und als jemand, der viel schreibt, Drehbücher schreibt, Theaterstücke schreibt, jemand, der selbstständiger Künstler ist, hat man sowieso immer wahnsinnig viele Projekte in Schubladen, die dann nie gemacht werden und die man dann wahrscheinlich am Lebensende anschaut und denkt, ach Gott, hätte ich doch noch 3 weitere Leben gehabt. Und bei dieser Geschichte wollte ich unbedingt, dass es am Ende ein Werk gibt. Und wenn es keine Streaming-Serie geworden ist, wollte ich die Geschichte trotzdem aufschreiben und habe dann das erste Mal in meinem Leben tatsächlich einen Roman geschrieben. Und das war eine sehr, sehr spannende Arbeit.
Warum ist Sky da ausgestiegen aus der Produktion von deutschen Inhalten? Weil es sich nicht lohnt oder was, weißt du das?
Ja, also ich glaube, dass die einfach festgestellt haben, dass sie mit deutschen Inhalten keine neuen Abonnenten gewinnen. Also das, was die quasi gemacht haben, hat nicht dazu geführt, dass Sky sich wirklich hat etablieren können gegenüber Amazon Prime oder Netflix. Und deshalb senden die jetzt quasi nur noch Material, was in anderen Ländern hergestellt wird. Ja. Und Fußball.
Und Fußball,
Ja.
genau, das muss an dieser Stelle erwähnt werden. Bevor wir auf das Buch nochmal weiter natürlich eingehen, muss ich sagen, also wenn man dich nicht kennt, und das sind natürlich ganz, ganz wenige Menschen da draußen, die noch nie von dir gehört haben, aber also man kennt dich natürlich auch aus dem Fernsehen so ein bisschen, du hast auch in vielen Serien mitgespielt, aber das ist eben auch, ja, du lässt dich nicht so direkt einkategorisieren, habe ich das Gefühl. Das erste Mal bin ich auf dich aufmerksam geworden, lange vor Corona, da war ich noch ein bisschen jünger, da hast du auch. Ich erinnere mich ganz dunkel an so ein Programm, wo du auf der Bühne eben standest, also es war dein eigenes Programm und es ging auch so, es hatte so irgendwie so einen leichten Bezug zu Actionfilmen und Stirb langsam, daran kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Das muss schon ein bisschen länger her sein und das ist auch so in dieser Mischmasch, also so oft, du machst ja auch mit deiner Frau, hast du auch zum Beispiel ein Programm gemacht, du bist auf der anderen Seite auch Autor, also Drehbücher hast du gerade erwähnt, die du geschrieben hast, Stoffe, die du entwickelst, aber eben auch Theater, aber nicht klassisch, aber auch klassisch, also so, du bist so, man kann nicht genau sagen, was du eigentlich bist, wie würdest du dich denn selber beschreiben, einfach sagen, ich bin halt Künstler oder was ist für dich so der Schwerpunkt, wenn oder wenn du auf der Bank ein Konto eröffnest und die fragen nach deinem Beruf, was hast du dann, Schauspieler oder?
Ja, tatsächlich ist es auch die einzige Ausbildung, die ich habe, Schauspieler. Also ich habe hier in Hamburg die Schauspielschule besucht, Mitte bis Ende der 80er Jahre. Und ich wollte tatsächlich Schauspieler werden, weil ich ein totaler Filmfreak war, schon immer. Also ich habe mit Theater wirklich gar nichts am Hut gehabt als Kind und Jugendlicher. Das einzige Theater, mit dem ich mal konfrontiert wurde, war vielleicht ein Weihnachtsmärchen, was uns in der Schule gezeigt wurde. Oder das Ohnsorgtheater im Fernsehen oder so. Und für mich war Theater überhaupt gar keine Perspektive. Da wollte ich gar nicht hin. Ich bin von klein auf an wirklich ein totaler Cineast und Filmfreak gewesen und wollte selber immer große Filme machen. Und jetzt wissen wir, dass Deutschland nicht die große Filmnation ist, dass es schon wahnsinnig schwer ist, überhaupt als Schauspieler, als Filmschauspieler in Deutschland arbeiten zu können. Große, tolle Projekte finden meistens ohne mich statt und es gibt halt nicht besonders viel. Und üblicherweise ist es halt so, wenn man Fernseh- und Filmschauspieler in Deutschland ist, dann wartest du, dass dein Telefon klingelt und irgendjemand dich anruft und dir eine Rolle gibt. Und mir war das immer zu langweilig. Ich habe dann einfach angefangen, Stücke zu schreiben fürs Theater, für die Bühne. Also ich habe quasi während der Schauspielschulzeit so ein bisschen die Liebe zum Theater überhaupt erst kennengelernt. Und das Gute war, dass ich keine Ahnung hatte vom Theater und also wirklich nicht wusste, wie das geht. Und schon damals mit einem Kollegen von der Schauspielschule, Christian Bader, haben wir uns Bader-Ehnert-Kommando genannt. Und haben unser erstes Stück auf die Bühne gebracht. Und die Leute, die das gesehen haben, die waren nicht ganz sicher, was das ist, was wir da machen. Also ist das Kabarett, ist das Comedy, ist das Theater, ist das Schusswaffenverkaufsmesse, weil wir natürlich mit Schusswaffen auf der Bühne unterwegs waren, weil wir ja eigentlich Filmfreaks waren. Und das hat sich so ein bisschen durch die gesamte Arbeit auf der Bühne gezogen in den kommenden Jahrzehnten dann, dass es immer irgendwelche Filmassoziationen gibt, dass es sehr schnell geschnitten ist, also manchmal auch eben nicht theatral, elegisch, sondern wirklich wild. Und das sind, ja, jemand hat mal gesagt, großes Kino ohne Leinwand. Und das fand ich einfach eine tolle Beschreibung für das, was ich gemacht habe. Entweder dem Duo als Bader-Ehnert-Kommando oder in meinem Soloprogramm, was du gesehen hast. Oder jetzt mit meiner Frau Jennifer. Da ist sie. Nee,
Da
da.
ist sie,
Ja,
genau.
hier,
Da
genau
ist sie.
da. Muss ich
Ja,
mich
jetzt
erstmal
hast du sie
dran
verwechselt. Hast gedacht, der Polizist da, aber sie ist sie gar nicht. Ich kenne sie, aber da ist sie.
gewöhnen. Genau. Und wir haben tatsächlich das erste Programm, was wir zusammen entwickelt haben, was ich dann geschrieben habe, das hieß auch Küss langsam, in Anlehnung an Stirb langsam natürlich. Und es geht um ein paar Thematiken, aber in einem sehr wilden Filmszenario.
Guckst du eigentlich diese Filme heute noch? Guckst du dir noch mal sowas an wie Stirb langsam oder bist du da raus?
Nee, gucke ich tatsächlich noch.
Guckst du
Also ich
noch?
würde jetzt nicht sagen regelmäßig, aber es gibt so ein paar Filme, die ich regelmäßig gucke, ist tatsächlich Der Pate 1 bis 3. Glaube ich, einmal im Jahr muss das irgendwie sein. Der Zauberer von Oz. Es gibt so ein paar Filme, die ich immer wieder gerne sehe. Mein ultimativer Lieblingsfilm ist wahrscheinlich Magnolia, den ich wirklich enorm schätze und immer wieder gerne sehe. Aber auch Lethal Weapon oder Die Hard sind natürlich Filme, die ich gerne gucke.
Oh, da habe ich ja das
Auf jeden
richtige
Fall.
T-Shirt heute an, oder?
Ja, genau, absolut, absolut, sehr
I'm
gut.
too old
Ja,
for
cool.
this shit, ja. Grüße gehen raus an den Steven in Bremen, das ist mein T-Shirt-Drucker, unter anderem auch, mit dem mache ich auch einen
Okay.
Film-Podcast, aber der ist auch T-Shirt-Drucker und hat mir dieses tolle T-Shirt gemacht. So,
Sehr cool, klasse.
ja, Magnolia, hast du denn diesen neuen One Battle After Another von Paul Thomas Anderson geguckt?
Ja,
Hat
den
er
fand ich
verdient
auch gut.
gewonnen? Den Oscar?
Ach, ich will das jetzt niemanden nicht in Abrede stellen, wenn jemand einen Oscar gewinnt. Ne? Der ist schon toll, der Film, aber ich finde es halt nicht die stärkste Arbeit von Anderson. Also das gibt es einfach Filme, die mich sehr viel mehr mitgenommen haben. Aber jetzt Leonardo DiCaprio ist einfach toll. Lustigerweise haben Jennifer und ich in den letzten Wochen angefangen, ich weiß gar nicht genau warum, sämtliche Leonardo DiCaprio-Filme nochmal zu schauen. Ja, und wir
Auch
haben,
gut, ja.
was vorgestern oder so haben wir geschaut, Gilbert Grape. Und das ist schon Hammer, was der Typ von Anfang an für eine Leistung hingelegt hat.
Ja.
Und jetzt bin ich selber Schauspieler und bin einfach nie in solchen Arbeitszusammenhängen gewesen. Also ich habe nie die Chance gehabt, mit einem tollen Regisseur, einer tollen Regie an einem tollen Buch zu arbeiten, sondern meistens sind das dann sehr schnell fertigzustellende Serienproduktionen fürs deutsche Vorabendfernsehen. So, und das ist auch alles nicht schlecht, aber das ist natürlich eine völlig andere Art zu arbeiten. Insofern wünschte ich mir, ich könnte einmal in einem Projekt dieser Größenordnung wirklich schauen, was ich als Schauspieler tatsächlich so leisten kann, weil Leonardo DiCaprio, jenseits dessen, dass die Filme sehr unterhaltsam und klasse sind, ist einfach eine, ja, weiß nicht, Naturgewalt oder ein solches Schauspieltalent, dass es ein Riesenfest ist, den einfach arbeiten zu sehen.
Ja, er wird ja manchmal ein bisschen dafür kritisiert, dass man sagt, er wirkt manchmal ein bisschen zu bemüht, um den nächsten Oscar zu gewinnen. Also so, er will
Okay.
unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich
Ja.
finde aber auch bei diesem Film zum Beispiel jetzt bei One Battle After Another, dass es so Momente gibt, wo man so merkt, wo er spielt, wo man so denkt, so, oh wow, ja, das ist genau deshalb ist er auch so bekannt, weil manchmal ist das verschwimmt dann die Grenze zwischen Schauspiel und Realität, so dass so kommt so noch in so eine dritte Stufe kommt irgendwie raus und irgendwas, was man auch spüren kann oder was man als Mensch spürt, weil man es auch im Alltag kennt und das transportiert er auf die Leinwand. Das kann er irgendwie dann doch ganz gut und deswegen finde ich, naja, er ist wie gesagt nicht ohne Grund so berühmt und bei dem Film dachte ich aber auch, mir hat er gut gefallen, aber ich dachte, er hat natürlich auch wenig Konkurrenz gehabt, denke ich, im Oscar-Rennen. Das war natürlich vielleicht. Und Paul Thomas Anderson hat es irgendwie auch verdient. Ich war froh, dass er mal wieder da ist und auch einen Film gemacht
Mhm,
hat,
das
wo man
stimmt.
gesagt hat, toll, ja. So.
Ja, ist glaube ich auch der erfolgreichste, ne? Also
Von
kommerziell,
ihm,
den er
ja,
gemacht
das
hat, ja.
mag sicherlich sein, ja. Das mag sicherlich sein. Ja, ich verstehe das. Ich kann nachvollziehen, dass man da vielleicht auch, gerade wenn man Schauspieler ist, mit so einem auch mit einem, ja, mit ein bisschen Wehmut vielleicht dahinschaut, weil man natürlich hier erstmal die Filmemacher finden muss. Mir sagte mal jemand, das Problem ist nicht, dass es nicht genug Leute gibt. Ich glaube sogar, das sagte mir Leander Hausmann, der Regisseur, sagte das, dass es nicht genug Leute gibt, die nicht bereit sind, ihre Möglichkeiten, ihr Talent, ihre Zeit in Projekte zu stecken, sondern es gibt wenig Leute, die diese Projekte vorantreiben. Also die sagen, ich mache das jetzt. Davon gibt es wenig. Und das ist das Problem, auch in Deutschland, glaube ich, ja.
Naja, kann ich dir zustimmen, ist so. Und beim Film ist es natürlich so, dass egal wie sehr du es vorantreibst, du brauchst immer ein Team, du brauchst immer Mitstreiter, du musst Leute finden, die genauso brennen wie du für diese Idee. Sei es, wenn du Autor bist und selber ein Drehbuch schreibst, sei es dann eine Regie oder ein Produzent, also Leute, die in anderen Gewerken wirklich bereit sind, sich voll einzusetzen. Und ich habe das im Theater insofern ein bisschen einfacher, weil wenn ich ein Stück schreibe, ich habe mittlerweile durch die 35 Jahre Tour, die ich mache in Deutschland, also 35 Jahre Tourneetheater, ganz viele Kontakte zu Spielorten. Und mittlerweile ist das so, wenn ich ein neues Programm entwickle, dann gehe ich 2 Jahre vorher in den Verkauf. Das heißt, ich verkaufe eine Tournee, ich mache ein Plakat mit einem Gesicht von mir drauf und einem Titel und einem Pressetext. Und das Stück gibt es noch nicht. Aber ich gehe in den Verkauf und verkaufe eine Tournee und habe dann vielleicht 50, 80 Vorstellungen. Und dann fange ich an zu schreiben. Das heißt, ich weiß tatsächlich, ich kann das, was ich als Idee habe, verwirklichen. Ich kann am Ende das tatsächlich realisieren. Ich kann damit Geld verdienen. Und es ist genau das, was ich machen möchte. Und das ist eine unheimliche Freiheit, die ich so im Film nie hätte, die wahrscheinlich niemand hat. Also nicht mal vielleicht Tom Cruise oder so, weißt du? Also der im Filmbusiness einfach sagen kann, wir machen das so, wie ich es sage, in jedem Bereich oder gar nicht. Da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganz kleine Handvoll Leute, die das überhaupt so leisten kann. Und beim Theater ist das möglich und ich habe Riesenspaß daran, sowohl alleine auf der Bühne zu stehen und Storys zu entwickeln, den Leuten Geschichten zu erzählen. Das sind oft eben ist es eine Mischung aus Theater mit durchgehender Handlung, gleichzeitig sehr comedyhaft und die Leute kriegen eine Geschichte mit und die zum Teil sehr lustig ist und zum Teil sehr emotional. Also eine etwas merkwürdige, ungewöhnliche Mischung. Und ich habe in Jennifer einfach eine kongeniale Partnerin gefunden, die von Anfang an, seit wir uns kennen, diese Art von Theaterkunst mochte und mit eingestiegen ist. Und jetzt haben wir eben nach Küss langsam noch Zweikampfphasen gemacht. Und unser drittes Programm ist das hier, Wir müssen reden. Und damit sind wir jetzt aktuell gerade bundesweit unterwegs.
Ja, diese Arbeit, was du jetzt gesagt hast, mit so, dass man quasi schon sein Programm verkauft, bevor man es eigentlich geschrieben hat, das ist eigentlich eine klassische Kabarettisten-Comedian-Arbeit eigentlich, die du da machst, die natürlich für dich, also ich kenne das ja auch, ich kenne so ein paar Kabarettisten, die dann immer Blut und Wasser schwitzen, also die haben es dann schon verkauft, aber dann müssen sie ja auch noch die Gags entwickeln, also nein, jetzt schon wieder, aber du musst dann als Kabarettist alle 3 Jahre quasi ja auch ein neues Programm rausbringen, damit du, weil alle das von dir verlangen, dein Agent, die ganzen Bühnen, alle, du selbst
Ich
und
glaube,
so von.
was du beschreibst, ist nochmal sehr konkret das klassische Kabarett, also wo man wirklich sehr regelmäßig neue Programme liefern muss, weil man sich eben auch tagespolitisch abarbeitet und du kannst jetzt halt kein Programm über Olaf Scholz mehr liefern, so, das will dann halt keiner mehr sehen, ne?
Ja, klar.
Aber die Programme, die wir machen, die sind nicht tagespolitisch, sondern die sind im weitesten Sinne gesellschaftspolitisch, philosophisch. Und stellen sich so übergeordnete Fragen, dass wir zum Beispiel Küss langsam jetzt seit 12 Jahren spielen. Ne? Und das ist im Kabarett extrem ungewöhnlich, aber es funktioniert, weil wir grundsätzliche Fragen stellen und bearbeiten.
Ja, und dann verschwimmt es halt wieder auch mit dieser anderen Arbeit von dir, also mit Theater mehr, mit vielleicht auch wieder ein bisschen filmisch das Ganze angehen. Das meine ich halt, deswegen, das kann man ja nicht so direkt in eine Kategorie stecken, ja.
Das stimmt.
So denke ich.
Als Autor war es halt immer so, dass ich mir über die Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, eine gewisse Qualität angeeignet habe, was Dialoge anbelangt. Weil, also, wenn ich Drehbücher schreibe oder Theaterstücke schreibe, dann kriege ich oft ganz positive Rückmeldungen, insbesondere von Schauspielern, die sich freuen, dass ich als Autor selber auch Schauspieler bin, weil ich weiß, was braucht ein Szenenaufbau beim Dreh, was muss ich als Schauspieler wissen, wenn ich in die Szene gehe, was ist mein Ziel. Das sind Dinge, die muss man in der Szene herauslesen können. Und bei nicht so guten Autoren ist es halt oft irgendwas. Und man fragt sich dann als Schauspieler, ich habe das selber oft erlebt, dass du ein Drehbuch bekommst und bist am Set. Und sagst, um Gottes Willen, wie soll ich das spielen? Und dann sind die Dialoge möglicherweise auch noch etwas sperrig geschrieben, sodass du das auch nochmal umformulieren musst. Und ich habe jetzt relativ viel für Notruf Hafenkante geschrieben. Und da gibt es sehr positive Rückmeldungen von den Kollegen, die sagen, deine Bücher, die können wir so vom Blatt runterspielen. Da wissen wir einfach, die Texte stimmen, die Dialoge stimmen, die Situation stimmt. Und das war immer meine große Qualität. Und als ich jetzt Hamburg Wache 16 geschrieben habe, also ein Roman, war ja die Herausforderung ein bisschen eine andere. Ja? Und ich habe dann gedacht, um Gottes Willen, was braucht man, um Roman zu schreiben? Und dann habe ich bei Google nachgefragt und Antwort war ein Computer und eine Tastatur. Ja, und dann habe ich es gemacht. So, ne? Es ist eine andere Art zu schreiben. Es ist halt nicht so dialoglastig, sondern es sind oft sehr elegische Beschreibung auch von Situationen. Und für mich war das eine ganz neue Erfahrung, einen Roman zu schreiben. Und klingt doof, aber ich bin super happy mit dem Ergebnis.
Man muss natürlich dazu sagen, es ist kein Krimi, gell? Dass, wenn man erstmal Polizisten irgendwo sieht auf einem Cover, denkt man immer, ah, Krimi.
Ja.
Du hast gesagt in einem anderen Interview, dass dich das auch ein bisschen langweilt, Krimis zu schreiben auch, gell? Ja. Weil wir eine Krimination sind auch hier in Deutschland, gell?
Ja. Ich glaube, du hattest bei unserem ersten Gespräch, als wir über den Zauberer von Oz gesprochen haben, hattest du kurz vorher meine Vita durchgelesen und sagst, es ist alles sehr viel Mord.
Ja, ne? Ja.
Nord, Nord, Mord, Norden im Morden, Morden, Norden, und irgendwie ist sehr viel Mord. So, und das ist aber eben tatsächlich auch der deutschen Fernsehlandschaft geschuldet, weil das ist das, was produziert wird, weil es das ist, was geguckt wird. Ja. Und ich habe als Schauspieler, ich würde mal sagen, fast 50% meiner Rollen, die ich seit Mitte der 90er Jahre gespielt habe, sind Polizisten. Es ist junger Streifenpolizist, Kommissar, Polizeipräsident, LKA-Mann, SEK-Chef, also immer irgendwas mit Polizei. Und als ich dann meine ersten Drehbuchaufträge bekommen habe, waren die eben auch von Notruf Hafenkante, von Cobra 11, von Morden im Norden, also Krimi-Formate, die ich dann auch erfüllen musste. Und irgendwann ist das als Form einfach nicht mehr interessant. Ja, man versucht dann natürlich in der Charakterzeichnung irgendwie speziell und interessant und unterhaltsam zu sein. Aber letzten Endes läuft es dann doch immer wieder auf einen Ermittler hinaus, der sagt, wo waren Sie gestern um 18.30 Uhr? Und dann schlage ich echt mit dem Kopf auf die Tischplatte, weil ich denke, ich kann es nicht mehr hören. Und Hamburg Wache 16 ist eben tatsächlich eine Milieustudie aus einer Polizeieinheit heraus erzählt, die in den 70er und 80er Jahren spielt. Das ist zu einem ganz großen Teil auch meine Familiengeschichte. Und das ist eher ein Sozialdrama oder so ein Zeitbild, ein St. Pauli-Epos aus vergangener Zeit. Und da gibt es keinen Fall, da gibt es keinen Kommissar. Weil das Besondere an Streifenpolizisten ist ja eigentlich auch, dass sie gar nichts ermitteln, sondern sie fegen eigentlich nur den Dreck weg, den andere da so liegen lassen, im übertragenen Sinne. Ja. Und das ist auch schwer, damit umzugehen als Polizist, dass du immer wieder mit Fällen konfrontiert wirst, mit Schicksalen. Und dann schreibst du einen Bericht und gibst den weiter und erfährst gar nicht, was mit den Leuten dann doch mal geworden ist. So, ne?
Na klar.
Und aus dieser Gemengelage heraus habe ich halt diesen Roman geschrieben.
Hast du eigentlich mal bei einem Rosamunde Pilcher-Film auch so einen Liebhaber gespielt? Nee, das würde mich mal interessieren. Also, weil du hast nur Polizisten gespielt, aber hast du nicht auch mal, also du siehst ja jetzt nicht so schlecht aus, weißt du? Also man könnte dich ja noch irgendwie so zurechtbiegen, oder?
Als das Liebhaber. Ist sehr zauberhaft, dass du das sagst. komischerweise ist das fast nie passiert. Also das ist die totale Ausnahme, dass ich als Love Interest oder charmanter Schwiegersohn oder Ehemann oder so irgendwo auftauche. Das sind vielleicht 4, 5, 6 Mal gewesen im Laufe meiner Karriere. Oft ist es entweder der Polizist oder der üble Anwalt, der Kriminelle. Also ich bin eher so für Arschlöcher abonniert.
Ach echt?
Und meine Frau sagt immer, ich kann das sehr gut. Weiß auch nicht, was sie damit meint. Aber das ist irgendwie so das Rollenfach. Und man wünscht sich ja eigentlich immer zweierlei als Schauspieler. Man wünscht sich einerseits so eine Marke zu werden, dass alle sagen, boah, das ist der Enert und der kann das und der steht dafür. Und andererseits möchte man aber zugleich doch vielseitig arbeiten und nicht immer das Gleiche machen.
Ne? Naja, klar. Logo. Ich meine, vielleicht ist es aber auch, dass man irgendwann einfach dann so ein bisschen die Schublade selbst gefunden hat oder die anderen haben sie für einen gefunden und dann ist ja auch immer, dann wie viel Anstrengungen verbringe ich damit, da wieder rauszukommen oder mich anders zu positionieren, wo bin ich überhaupt, kann ich das hier überhaupt machen und so.
Ja.
Also da kommen ja viel zusammen, ja, glaube ich.
Ich glaube, es kommt darauf an, wie glücklich du mit dieser Schublade bist. Ne? Also ich denke dann an Leute wie Roy Black oder so, ne? Der immer Rock'n'Roll machen wollte und sich plötzlich als Schlagerfuzzi wiedergefunden hat. Und ich weiß nicht, ob das der alleinige Grund war, aber am Ende steht der Suizid. Ja, und ich glaube schon, dass man als Künstler auch Gefahr laufen kann, irgendeinem Marktsegment hinterherzulaufen und damit unglücklich zu werden. Und für mich war immer das Entscheidende eigentlich schon seit der Schauspielschulzeit, ich möchte Dinge machen, die ich geil finde. Und ich war, eins meiner ersten Theaterengagements, die ich hatte, war am Bayerischen Staatsschauspiel, am Residenztheater in München, Anfang der 90er Jahre. Und das ist eine der größten deutschsprachigen Bühnen mit einem ganz tollen Renommee. Und da waren unheimlich tolle Kollegen, da waren ganz tolle Regisseure, die da gearbeitet haben. Und ich habe nach einem Jahr mir einen Termin beim Intendanten geholt und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich möchte hier nicht mehr bleiben, weil das ist nicht meine Vorstellung von Theater, ans schwarze Brett zu gehen und zu sagen, was spiele ich jetzt als nächstes, den Ferdinand oder den Hamlet oder wen auch immer, den Rosenkranz, keine Ahnung. Sondern ich möchte eigene Projekte schaffen. Ich möchte selber was auf die Beine stellen. Und das Lustige war, dass ich zu dem Zeitpunkt einen Auftritt in Aussicht hatte mit dem Bader-Ehnert-Kommando in einem Jugendzentrum in Hamburg-Bergedorf. Und dann hat der Intendant gesagt, ja, aber was machst du denn stattdessen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da so in einem Jugendzentrum in Hamburg einen Auftritt und da möchte ich hin. Und der hat wahrscheinlich auch gedacht, naja, gut. Und dann gab es einen Auflösungsvertrag und seitdem bin ich nirgendwo mehr festangestellt gewesen, sondern habe immer das gemacht, was ich machen wollte. Und da reitet man dann manche Welle nicht, die sich anbietet. Mancher Zug fährt dann ohne einen ab, das ist dann so. Aber unterm Strich blicke ich auf sehr, sehr viele Arbeiten zurück, die ich richtig cool finde.
Jetzt hast du gesagt, dein Roman Hamburg Wache 16 spielt in den 70ern. Da ist du bist in den 60ern geboren, schätze ich, gell?
67, ja.
67. Ist dann schon genug da gewesen an Wahrnehmung im jungen Alter, dass du sagst, ich weiß noch, wenn ich jetzt heute über die 70er schreibe, weiß ich in etwa, wie es damals war? Also so, dass es auch für Leute, die, sag ich mal, älter waren damals in den 70ern, sagen, ja, genau so war es. Also, ja.
Ja, absolut. Also vieles in dem Roman sind natürlich dann, ich bin nicht mit 9 auf der Reeperbahn gewesen, klar. Ja, ja, ja. Aber ich habe meinen Vater an der Wache besucht und saß mit im Streifenwagen und habe diese Männer da erlebt, was die so machen. Ich bin dann später mit 17 selber in das Viertel gezogen. Und viele Sachen, die ich in dem Roman beschreibe, wo ich noch kleiner bin, sind natürlich familiäre Konflikte, die aufgetaucht sind, weil meine Mutter hatte Mitte der 70er Jahre ihr lesbisches Coming-out und hat sich dann quasi aus dieser Polizeifamilienwirklichkeit rausgezogen. Und das hat unsere ganze Familie so auseinanderfliegen lassen. Und da kann ich sehr viel von erzählen, auch wenn das nur am Rande mit einer Polizeiwirklichkeit zu tun hat.
Findet das auch im Buch statt? Also wird diese Geschichte aufgegriffen?
Ja, genau. Das ist also quasi, man nennt es autofiktiv. Also das ist schon irgendwie was Autobiografisches, was ich da mache, aber zum Beispiel viele Leute, die auf dem Kiez bekannt waren, denen habe ich hier anderen Namen gegeben, weil ich gar nicht in die Situation kommen möchte, so der Hamburger Stadtschreiber zu sein, zu sagen, so war das damals und das war der und der hat das gemacht, sondern mir ging es darum, einen gewissen Spirit dieser Zeit wieder aufleben zu lassen. Und das Tolle ist, dass ich dafür mit sehr, sehr vielen Ex-Polizisten gesprochen habe, die mit meinem Vater an der Wache zusammen waren. Mein Vater ist mittlerweile schon tot, der ist schon Ende der 90er gestorben, dem konnte ich nicht mehr so viel fragen. Aber seine Kollegen eben, und ich habe mit Sexarbeiterinnen gesprochen, mit Journalisten gesprochen, mit Fotografen, die viel in der Zeit unterwegs waren. Und das habe ich halt alles gesammelt, um diese Zeit wieder auferstehen zu lassen. Und die haben das gelesen, die Polizisten, mit denen ich gesprochen habe. Und da ist ziemlich einhellig die Meinung, das ist nicht alles hundertprozentig so passiert, wie es hier steht. Aber irgendwie war es genau so. Und das war für mich ein Riesenlob. So, ne?
Und jetzt sag mal, dieses Coming Out sozusagen von deiner Mutter, hat das irgendwas für dich? Wie alt warst du da, als das passiert ist?
Ich war 9 und ich habe drei ältere Geschwister. Für die war das noch ein bisschen dramatischer, sage ich mal, oder überhaupt in irgendeiner Form dramatisch, weil die sich gegenüber ihren Freunden und Freundinnen da irgendwie noch mehr erklären mussten. Was ist denn da bei euch los? Wieso wohnen da jetzt zwei Frauen? Und so, ne? Das war schon Mitte der 70er sehr, sehr ungewöhnlich. Und dadurch, dass ich noch so klein war, war das für mich irgendwie ja schade, dass mein Vater weg ist. Jetzt sind hier irgendwie zwei Frauen so. Da war eher die Trauer um die Auflösung der Ehe meiner Eltern im Vordergrund als jetzt das Thema Homosexualität. Das war für mich
Hast du deinen
kein
Vater immer
Thema.
noch regelmäßig gesehen?
Ja,
Das schon.
das ist ja etwas, was früher auch fast Standard war, dass Kinder dann bei der Mutter bleiben. Da wurde dann auch gar nicht so viel diskutiert. Und der Vater hat dann Besuchsrecht. Und ich habe eigentlich bis zu seinem Lebensende ein super gutes Verhältnis mit ihm gehabt. Wenngleich wir, wie gesagt, auf verschiedenen Seiten standen. Er als Polizist, ich als Punk.
Ja gut, aber jetzt würde man ja sagen, klassisch, das ist so eine Auflehnung gegen das Elternhaus. War es das? Also du als Punker?
Nö. Also wie gesagt, also ich hab nie den Job des Polizisten jetzt auch so ganz grundsätzlich kritisiert. Also beispielsweise, wenn ich als Jugendlicher an der Wache gewesen bin und mit den Kollegen meines Vaters und ihm zusammen im Aufenthaltsraum saß und plötzlich kommt ein Notruf rein, dass irgendwo eine Massenschlägerei ist und 7, 8 Polizisten lassen gleichzeitig ihr Franzbrötchen fallen und rennen los, um genau dahin zu fahren, an den Ort, von dem alle gerade weglaufen, so, ne? Dann kommt man nicht umhin, wirklichen Respekt zu haben für diese Polizisten und zu sagen, wow, das ist schon ein cooler Job, den die machen. Und das war für mich immer ein Teil der Wahrheit und ein anderer Teil war halt, dass ich als Punk mitunter auf Demonstrationen oder so auch blöde Erlebnisse mit Polizisten hatte. Und deshalb glaube ich, dass ich gar nicht so pro oder contra Polizei bin, sondern ich verstehe mich da eher als so ein Beobachter von außen, ja, und versuche das möglichst wertfrei zu beschreiben, was in dieser Zeit passiert ist. Und Punk war sicher auch ein bisschen so die Weiterentwicklung dessen, was meine Brüder mir vorgelebt haben. Ich habe eine ältere Schwester und zwei ältere Brüder und die beiden Brüder, die waren so halt, was man damals so an Rockmusik und so gehört hat. Und ich wollte dann als jemand, der da versucht aufzuschließen, vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, so jetzt muss es aber auch Punk sein. Und Punk hatte ja auch eine starke politische Komponente. Und ich glaube, dass das für mich auch immer schon ein Punkt war, jenseits der Musik und der Subkultur, dass ich ein politisches Anliegen vertrete.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Mischung. Also ich meine, die Männer, meistens sind es Männer, die ich kenne, die irgendwie Punker waren in jungen Jahren, die haben auch, also hatten immer auch ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zur Polizei. Bei dir kommt eben dieses Familiäre dann nochmal dazu. Das macht es ja schon ganz, eigentlich ganz interessant, so wie differenziert du eigentlich da so mit umgehen musstest oder einfach umgegangen bist. Ja,
Ja.
quasi, gar nicht mit diesem Haut die Bullen platt wie Stullen, weißt du, so mit diesem, mit so einem, das ist jetzt, wir sind jetzt hier und wir besetzen Häuser. Das ist ja bei dir so ein bisschen differenzierter. Du bist ja wie so ein sensibler Punker, kann man sagen, so ein sensitiver Punker.
Ja, eine Freundin von mir hat früher mich auch mal als Otto-Versand-Punk bezeichnet, weil mein Zimmer war zu aufgeräumt. Also es war ihr dann alles irgendwie zu clean und irgendwie stimmte das alles so nicht aus ihrer Perspektive.
Gott, ja. Naja, okay. Aber kam das für dich nie in Frage, auch Polizist zu werden?
Nee, also das ist vielleicht mal so als ganz kleiner Junge, weißt du, wenn man 5, 6, 7 ist, dann sagt man vielleicht, ich will mal Polizist werden. Aber eigentlich war das nie mein Ding. Ich wollte irgendwann mal Tierarzt werden, das vielleicht auch noch so mit 10 oder 11. Und
Ich
dann
auch, da
war
hätten wir eine
sie.
Gemeinschaftspraxis auch ja
Na
machen können.
siehste, na siehste. Und dann habe ich aber echt schon sehr früh mit 12, 13, 14 vielleicht gesagt, ich will Schauspieler werden.
Denkst du, dein Vater war glücklich in seinem Beruf?
Ja,
Ja.
also der war vorher, bevor er Polizist wurde, war der Klempner.
Ach echt?
Und dann, ja, und die haben also eine Zeit lang in den 60er, 70er Jahren einfach dann auch dringend Leute gebraucht und waren zum Teil sogar sehr froh, Leute zu haben, die wirklich im Leben stehen, also die schon eine Berufsausbildung hinter sich haben, die irgendwie wissen, was Sache ist, die ein gewisses Standing auch haben. Und das war ja das Besondere an dieser Wache 16, was man sich heute so in der Form gar nicht mehr vorstellen kann, dass diese Polizisten wirklich auf einer sehr bodenständigen Ebene ihren Dienst gemacht haben. Das heißt, die kannten die Regularien, die kannten die Dienstvorschriften, aber auf dem Kiez gab es einfach auch mal eine klare Ansage jenseits irgendeiner offiziellen Vorschrift und ein Deal, jenseits irgendeiner offiziellen Regel, die dafür gesorgt hat, dass die Leute vor Ort auf St. Pauli sich einfach sehr ernst genommen fühlten. Ja, und das kann man heute kaum noch vermitteln, das kann man auch kaum mehr befürworten, ja, dass ein Polizist in gewisser Weise alle drei Gewalten auf sich vereint, also Exekutive, Judikative und Legislative, und quasi wie ein Western-Sheriff in eine Kneipe kommt und eine Ansage macht und sagt, das Gesetz ist heute so und ihr macht das jetzt. So, aber damals war das so, und die normalen St. Paulianer, die haben das verstanden und haben gesagt, ja, hat er ja recht, ne? Und die Wache 16 war nun darüber hinaus auch noch bekannt für ein sehr robustes Auftreten, insbesondere die C-Schicht, also in der mein Vater war. Da bist du halt eben auch durchs Viertel gefahren und wusstest, da kommen dir Leute entgegen, mit denen kannst du nicht diskutieren. Denen musst du eine sehr klare körperliche Ansage machen. Und das kann man heute so nicht mehr befürworten. Ich möchte keinem Polizisten begegnen, der für sich entscheidet, was gerade die Rechtslage ist. Sondern ich bin sehr froh, dass wir das sehr klar trennen. Und auch die Polizisten aus der 16 haben nie gesagt, wir haben hier unsere eigenen Regeln. Das würden die nie laut aussprechen. Aber unterm Strich, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen, ist manchmal die absolut richtige Entscheidung gewesen.
Aber denkst du nicht, dass es das heute noch gibt in Brennpunkten vielleicht, dass da also solche Methoden immer noch wichtig sind, weil man vielleicht gar nicht anders damit umgehen kann?
Weil du es merkst. Also weil du wie ein Lehrer, weißt du, wie ein Lehrer, der merkt, er hat einen Lehrplan, an den er sich halten muss, und er muss irgendwelche Noten geben nach irgendwelchen merkwürdigen Kriterien. Und dann findest du aber einen Schüler, der irgendwie auf eine andere Art und Weise tickt, der da quasi durchs Raster fällt. Und da kannst du dann individueller drauf reagieren. Und das ist natürlich bei einem Lehrer deutlich weniger brisant, als wenn ein Polizist das tut. Ja. Aber ich würde auch ganz sicher sein, dass kein Polizist so dumm wäre, öffentlich zu sagen, dass er sich manchmal nicht an Regeln hält. Natürlich nicht.
Ja, nein, absolut. Und ich meine, wie gesagt, es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich bewegt, in was für einem Habitat man sich da bewegt. Also ich glaube, wenn man das jetzt alltäglich zwischen irgendwelchen rechtschaffenden Bürgern in der Innenstadt, ist auch nochmal ein Unterschied, als wenn du vielleicht wirklich an so Brennpunkten bist, ja, glaube ich. Mit deiner Erfahrung als eben Fernsehschauspieler oder auch als Autor, gerade für Krimis und so weiter und so fort, denkst du denn auch jetzt im Vergleich zu diesem Roman, den du geschrieben hast, dass eigentliche Polizeileben, was im Fernsehen abgebildet wird, ist das in irgendeiner Form realistisch zu dem, was eigentlich in Deutschland in dem Polizeimilieu passiert?
Also ich weiß, dass viele reale Polizisten sowas wie Tatort gar nicht mehr gucken können. Also weil es wirklich Schmerzen verursacht. Ja? Und dass sie einfach sagen, das sind nicht die Abläufe, wie es normalerweise stattfindet, das sind nicht die Gespräche, die stattfinden, das sind nicht die Themen, um die wir uns wirklich sorgen, mit denen wir wirklich zu kämpfen haben, sondern das ist von irgendeinem Drehbuchautor, der aus einer ganz anderen Welt kommt, geschrieben worden für einen Fernsehzuschauer, der von der Polizeiarbeit auch nichts weiß. Es gibt ganz selten Polizeifilme, wo jemand wirklich Ahnung hat von der Sache und wo Polizisten sagen, jo, so ist es. Und lustigerweise haben wir bei Hafenkante, Notruf Hafenkante, sehr intensive polizeiliche Beratung. Und hier in Hamburg hören wir das immer wieder, dass Polizisten diese Serie noch am besten finden, ne? Weil sie natürlich auch wissen, da gibt es dramaturgische Notwendigkeiten, wo man Dinge überzeichnen, überspitzen muss, wo man Dinge vereinfachen muss, weil das ein Unterhaltungsformat ist. Und trotzdem bleibt unterm Strich das Gefühl, ja, die haben den Finger so am Puls der Zeit oder an der realen Situation. Und ich glaube, Tatort ist ganz oft schlimm zu sehen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass man meistens, ich weiß nicht, wie viele Tatorts es mittlerweile gibt.
Ja,
2000 oder keine Ahnung.
Was, 1000? Nee, es gibt noch mehr.
Ja, nee, keine Ahnung, wie viel. Also auf jeden Fall
wird seit den 60ern oder 70er.
Ja, es gibt es seit Jahrzehnten, es gibt tausende von Episoden, es gibt hunderte von Teams über die Jahre. Und natürlich kannst du nicht wieder immer das gleiche Thema erzählen, auch wenn es das ist, was tatsächlich im realen Leben draußen im Polizeieinsatz wieder und wieder und wieder und wieder passiert, weil du musst was Neues erfinden, du musst unterhaltsam sein, du musst abseitiger denken und so, ne? Dann, weil das eben Unterhaltungsfernsehen ist.
Ja, ich glaube aber, also ich glaube schon, natürlich ist Unterhaltungsfernsehen, es darf nicht zu, oder nehmen wir mal so irgendwelche Action-Serien wie jetzt Alarm für Cobra 11 oder so. Da hat auch mal jemand zu mir gesagt, du, das ist ja schön, wie du schreibst, weil ich hatte mal für so ein, für so, so wie so eine Autorenrunde, so die dann für Der Clown und Alarm für Cobra 11 und so Drehbücher geschrieben haben. Und dann haben sie mich mal testweise was schreiben lassen. Dann hat der gesagt, dieser Chef davon, ja, das ist alles gut und schön, aber die Leute kommen halt nach Haus von der Arbeit um 7:30. Die wollen irgendwas locker, flockiges, die wollen nicht so viel denken. Die wollen, da soll Auto und fährt ja, ein Auto, dann explodieren. Also,
entschuldige, dass ich da eingrätsche, aber das ist natürlich etwas, was ich als Drehbuchautor von Anfang an höre. Ja, das ist ja, immer, ja. Wenn der Redakteur oder der Produzent eine Meinung hat, die er nicht genau erklären kann oder wo ihm die Argumente fehlen, bezieht er sich auf den Zuschauer, der das nicht versteht, der das so und so will. Ja, ja. Und wie oft habe ich tolle, wirklich tolle Geschichten entwickelt, wo auch die Zustimmung seitens der Fernsehredaktion ganz groß ist und dann sagen sie, ja, aber das ist nicht Donnerstag. Das ist aber etwas, was wir nicht Freitag zeigen können. Ja. Und es geht um Programmschemata, um Sendeplätze. Und es geht nie um eine geile Geschichte. Und ich wünschte mir so sehr, dass Leute in der Fernsehredaktion tatsächlich ein Drehbuch lesen und sagen, das ist geil. Ich weiß nicht, wohin und wann wir das wo senden. Mhm. Aber wir machen das jetzt einfach, weil gute Drehbücher gibt es selten genug. Stattdessen wird Mittelmaß realisiert, damit das in irgendein Muster passt, was die Leute kennen, was der Redakteur kennt, was der Senderchef kennt. Und das ist enorm ermüdend. Und insofern verstehe ich, dass dir der Auftraggeber dieses Feedback gegeben hat. Aber es ist eben auch, ja, ich weiß nicht, für einen Privatunternehmer jetzt, wenn das die Leute von Cobra 11 waren, das ist ja eine freie Firma, die versuchen müssen, Geld zu verdienen. Ja? Ja. Wenn ich bei den öffentlichen rechtlich diese Rückmeldung bekomme, dann sträuben sich mir immer die Haare, weil ich denke, wenn ihr finanziert seid, gutes Zeug zu machen, dann macht es bitte auch.
Ja, und es ist halt auch, ich habe das ja jetzt mir auch überlegt, ich plane ja auch meinen ersten Langfilm und es geht auch da so ein bisschen um Polizeikorruption und dann habe ich überlegt, wie gehe ich denn damit um? Also in erster Linie ist es natürlich ein Actionfilm, aber trotzdem geht es auch um Polizeikorruption und dann jetzt denkst du ja hier in Deutschland gleich so, gut, wenn ich jetzt, ich brauche ja viele Polizeiautos, das müsste mir die Polizei ja geben, aber wenn ich jetzt über Polizeikorruption schreibe, kann ich das kann ich vergessen, ja. Und dann denke ich aber wieder an solche Filmemacher, eben den ich öfter mal hier erwähne, Sidney Lumet, der sehr viel auch über Polizeikorruption zum Beispiel gemacht hat in den 70er, 80er Jahren. Der hat ja auch nicht so gedacht, der hat einfach gedacht, ich mache einen Film. So, und dann schauen wir, wie das irgendwie so klappt.
Also zum Thema Polizeikorruption, auch da möchte ich einmal kurz einhaken, bitte. Weil das kenne ich natürlich, ne? Das kenne ich aus ganz großen amerikanischen Filmen. Ja. Die Situation in Amerika ist aber eine andere als hier. Also erstmal ist die Polizeiausbildung in Amerika ein Witz, also zumindest in einigen Bundesstaaten, ja, wo du also gefühlt 3-Wochen-Seminar hast und Auto fahren können musst und deine Schusswaffe heben kannst. Okay. Nee, ist wirklich schlimm.
Ja, ganz, ich glaube dir das. Schlimm.
Und das sind Leute, die dann eben auch nicht in bestimmten Situationen reflektieren können, was mache ich denn jetzt, die auf bestimmte Situationen nicht geschult sind. Und deshalb werden die immer mehr eingepanzert in schusssichere Westen und werden immer mehr aufgerüstet, weil sie doof sind, weil sie keine Ahnung haben, wie man Polizeiarbeit macht. Und ja, also zu einem großen Teil zumindest. Und Korruption ist auch immer deshalb gern erzählt in Filmen, weil du wirst es wissen, wenn du selber schreibst, du musst ja das Personal überschaubar halten. Ja? Das heißt, wenn ich eine Situation habe, einen Kriminalfall habe, den Polizisten ermitteln, und dann haben die auch noch einen Chef. Ich würde mal sagen, in 25% der deutschen Fernsehfilme ist es der Chef der Polizei, der irgendwie damit drinsteckt. Warum? Weil wir uns einen Schauspieler sparen und weil wir nicht mühsam erzählen müssen, am Ende kommt irgendwo ein Täter her, den wir jetzt ermittelt haben, den aber noch keiner vorher gesehen hat, ist total unspannend. Viel spannender ist zu sagen, oh, es war der Chef. Und mittlerweile ist das genau so eine Situation, wo ich müde zusammenbreche, wenn ich sage, ja, es war der Polizeichef, es war ihr Chef, der die ganze Zeit eigentlich korrupt war. Und das ist dramaturgisch, inhaltlich einfach mittlerweile auch total langweilig, will dich da nicht bremsen. Und ich glaube, dass das Thema Korruption bei der deutschen Polizei nicht da ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es auch Korruption bei der deutschen Polizei gibt, aber in einem völlig anderen Verhältnis als beispielsweise in den USA.
Das mag sein, ja. Also, wobei jetzt, ich hatte das jetzt so verstanden, wie du es sagst, dass es so Who Done It, also so ein Whodunit-Film, das meine ich gar nicht so sehr. Lumet hat ja zum Beispiel auch grundlegend von, also nehmen wir mal Prince of the City mit Treat Williams, kann ich absolut empfehlen, ganz toller Film, ist eigentlich das Korruptionsthema zieht sich von Anfang bis Ende und es geht eigentlich um einen Aussteiger. Es geht um einen Aussteiger, der eigentlich nur so ein bisschen aussteigen will und dann geht das, verschnellert sich das aber alles und wird ein Riesending und im Grunde zieht er alle seine Kollegen damit rein und das zieht eben sich auch in diese privaten Kreise rein und er weiß eigentlich gar nicht, was da auf ihn zukommt. Und da geht's nicht darum, wer war es am Ende, sondern die waren es alle. Die sind es alle, ja. Also mit diesem Argument. Ja. Und das ist.
Aber das ist tatsächlich ein Bild, was. Also ich bin ja gar nicht im Auftrag der Polizei unterwegs. Ne? Also so gar nicht.
Ist ja spannend, ne? Mit dir darüber zu reden.
Nein, aber das bitte. Ist eben tatsächlich auch so, dass man sagt: Oh, jetzt ist das ganze Team, wir gucken gerade eine HBO-Serie, We Own the City, da ist auch die gesamte Einheit korrupt, ja. Ja, es. Langweilt mich dann auch schon fast wieder, ja, weil natürlich das Bild irgendwann auch so ist, Polizisten sind entweder Gewaltverbrecher oder korrupt, so, und ich erlebe im direkten Umgang mit Polizisten, nicht nur Leute, die ich interviewe, sondern einfach so, die mir auf der Straße begegnen, im Straßenverkehr, wo auch immer, habe ich richtig gute Erlebnisse, das sind tolle Leute, die einen wichtigen, guten Job machen, so, ne, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es ist ja so irre, dass mittlerweile sogar Gewalt gegen Rettungskräfte stattfindet. Ja, also Politiker sind sowieso alle korrupt und Arschlöcher. Lehrer sind auch alle doof und wollen eigentlich nur viel Urlaub machen. Polizisten sind auch korrupte Prügler. Und jetzt sogar Sanitäter, die auf der Straße auf jemandem hocken und dem eine Herzdruckmassage geben, werden von Leuten getreten, wo man irgendwie sagt, warte mal ganz kurz, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja. Ja? Und ich glaube, dass man so ein bisschen dafür auch eine Verantwortung trägt in der Art und Weise, wie man erzählt.
Absolut.
Und mir geht es nicht darum, eine Werbeveranstaltung für Polizei zu schreiben, aber wirklich zu schreiben, dass das Männer sind, jetzt in Hamburg Wache 16, das war die einzige Wache, an der bis Mitte der 80er Jahre nur Männer waren. Deshalb spreche ich jetzt von Männern. Aber natürlich auch Polizistinnen. Das sind Leute, die sich mit einem großen Anspruch, sozialen Anspruch, gesellschaftlichen Anspruch in diesen Job begeben und wissen, dass sie möglicherweise auf einer anderen Ebene auch viel mehr Geld verdienen könnten, keinen Schichtdienst hätten, alles irgendwie entspannter haben könnten. Aber die entscheiden sich dafür, nicht nur, weil sie eine Knarre haben wollen und mit Blaulicht durch die Straße fahren wollen, das vielleicht auch manchmal ist, auch ist ja lustig, macht ja Spaß manchmal, aber es gibt wirklich einen wertvollen Impuls dahinter. Und das darf man nicht vergessen. Und das muss man diesen Leuten zusprechen.
Aber ich bin ganz bei dir da, lieber Michael, weil ich ja, guck mal, wir haben ja am Anfang auch über Stirb langsam, Lethal Weapon und so weiter gesprochen. Dieses Bild, was ich ja von Polizisten hatte, als ich groß geworden bin, war ein sehr, sehr positives. Das waren alles Leute, die hatten moralische Vorstellungen von, die haben für ihre eigenen Werte haben die eingestanden und die waren auch nicht korrupt oder irgendwas. Ich glaube, solche Polizisten, das ist ja eigentlich, finde ich, immer das Wichtige, dass man solche, manchmal auch welche im Kino halt, die größer sind, ja, larger than life, so, die natürlich dann auch ein bisschen überspitzt sind und so weiter, ihr eigenes Ding machen und so. So ist es halt immer. Und dann gibt es den Polizeikapitän, der immer die anschreit, aber er weiß trotzdem, es ist der beste Mann, den er hat. Ja. Das sind ja eigentlich auch Rollen. Und da ist es auch im Übrigen, auch kann ich jetzt auch nochmal mein eigenes Projekt bewerben, eigentlich der Hauptkernpunkt davon, dass man solche Charaktere entwickelt. Das ist und dadurch auch ein positives Bild und eine Assoziation zur Polizei ja auch schafft. Auch wenn das vielleicht gar nicht so hundertprozentig stimmt. weißt du? Kann man ja auch mit einem Streifenpolizisten machen. Kann man ja auch sagen, das ist aber trotzdem einer, der steht für das ein, für seine eigenen Werte und der meint es gut. Der kommt nicht immer überall immer durch und so weiter mit dem was, mit seinem Gerechtigkeitssinn, aber der ist dem Gerechtigkeitssinn verpflichtet und so weiter und so fort. Also das ist ja trotzdem, im Moment habe ich das Gefühl, in Deutschland hat man eher so, wenn man aber an Polizei denkt, denkt man natürlich an sowas wie Notruf Hafenkante, aber nicht im Sinne von inhaltlich, sondern halt so der Streifenpolizist. Oder es wird bayerisch gemacht, das gibt es ja auch so, der so ein bisschen dämlich ist, der bayerische, bisschen langsame Polizist und so. Ja, solche Sachen. Ja. Oder an den Tatort. Das sind aber alles so Polizisten, wo ich so denke, boah, es ist auch manchmal ein bisschen langweilig. Also so ein Tatort-Polizist, dem dann noch so ein Privatleben angedichtet wird. Boah, dann hat er noch Probleme mit seiner Tochter und das ist alles so ermüdend. Da möchte ich nicht zur Polizei, weißt du?
Na, ich kann mal eine Geschichte von meinem Vater erzählen, der sitzt im Streifenwagen oder saß im Streifenwagen, eine große Punk-Demo, ich weiß nicht, um welches Thema es ging, aber er sitzt im Streifenwagen, sperrt eine Straße und wird durchs offene Fenster von allen Leuten angepöbelt. Scheißbulle, verpiss dich hier. So die ganze, was man so wegstecken muss als Polizist, wo du auch drauf trainiert bist, dass das hier reingeht und da raus. Irgendwann gipfelt das darin, dass ihn jemand durch die offene Scheibe anspuckt. Und nachdem du 4 Stunden da gesessen hast und dir von allen Leuten hast sagen lassen, dass du die letzte Wurst bist und dich verpissen sollst, ist das der Tropfen im wahrsten Sinne des Wortes, der das fast zum Überlaufen bringt. Und er springt aus dem Streifenwagen, läuft diesem Punk hinterher, um eine Ecke, säbelt dem wütend die Beine weg. Und da steht eine Wand von 15 Fotografen, die supergeile Fotos machen, wie er das gerade macht. Und das ist ja etwas, wo ich heute gerade bei Social Media gibt es ja auch ganz viele Filme, wo du denkst, ach du Scheiße, was passiert denn da gerade? Und du siehst den Zusammenhang nicht. Du siehst nur eine rausgenommene kurze Sequenz und meinst, die ganze Situation verstanden zu haben. So, ne? Und mein Vater war damals total aufgebracht, hat den Typen dann in den Streifenwagen gebracht und hat gezittert vor Aufregung und hat dann beim Rücksetzen des Streifenwagens noch einen Laternenpfahl touchiert, was alle natürlich besonders witzig fanden. Und dann gehst du mit einem großen Frustrationspotenzial zurück an die Wache und nach Hause. Ne? Und die machen nicht alles richtig, aber es ist einfach auch ein scheißharter Job. So,
ne? Ja, klar. Ja, klar. Also bist mit der Realität halt konfrontiert, das ist ja das.
Genau, und für mich war eben wichtig, jenseits gewisser Stereotypen, die natürlich in Blaulichtgeschichten immer wieder auftauchen, anders zu erzählen. Ich erzähle immer gerne, dass wenn du einen ZDF-Film machst, dann muss der Hauptdarsteller einen einsilbigen Namen haben. Der heißt dann Ben oder Nick oder Finn. So, das ist so, weiß ich auch nicht warum, aber das wollen die so. Und meine Hauptfigur in Hamburg Wache 16 heißt Jens Uwe. So, schon mal scheiße. Schon mal kein geiler Name. Und das finde ich irgendwie spannend. Also zu sagen, wie kann ich eine Figur, die jetzt nicht so gebaut ist, dass man sofort sagt, ah, er ist hier der Held, er ist der Protagonist, dem vertraue ich mich jetzt mal an, sondern der ist irgendwie auch ein bisschen komisch und er hat auch irgendwie so anders zu erzählen. Das ist immer mein großer Wunsch, ob im Roman oder im Drehbuch oder auf der Bühne. Anders zu erzählen, als die Leute erwarten. Und es ist immer gut, die Leute abzuholen mit einer bestimmten Erwartungshaltung, denen das auch zu geben, zu sagen, so, setz dich mal hin, wir machen jetzt richtig Comedy auf der Bühne. Was Jennifer und ich machen, ist total lustig. Die Leute schreien sich weg vor Lachen, hauen sich auf die Schulter gegenseitig, sagen, Mensch, genau wie bei uns zu Hause, witzig, witzig, witzig. Und dann gibt es immer wieder Momente, die entweder sehr emotional sind, wo die denken, oh Scheiße, jetzt tauchen wir richtig in so eine Seelenlandschaft der beiden ein. Oder es wird sehr politisch, wo wir uns sehr klar äußern zu Wladimir Putin, zur AfD, zu Melania Trump, zu Erdogan. Und da sind die Leute dann auch überrascht. Wir haben glücklicherweise die Erfahrung gemacht, dass Zuschauer dann nicht sauer sind, dass sie mehr bekommen, als sie bestellt haben, sondern eher dankbar, dass sie sagen, okay, habe ich gar nicht erwartet, dass ich so emotional durchgeschüttelt werde, obwohl ich so viel gelacht habe. Und das ist das, was mich interessiert. Und bei Film und Fernsehproduktion ist es eben ganz oft so, dass man punktgenau ein bestimmtes Genre abfrühstücken und liefern muss. Und das finde ich langweilig.
Ja, ich glaube, das mit den Namen, was du gerade gesagt hast, kommt natürlich wahrscheinlich auch aus Amerika, weil da hießen halt alle John und Jack, ja? Also alle Hauptdarsteller. Das kann man wirklich, das ist tatsächlich der am meisten genutzte Name in den 80er, 90er Jahren für Actionfilme, für Hauptdarsteller in Actionfilmen. Die heißen immer John oder Jack. Kann man auch nachgucken. Also Stallone heißt auch oft John. Rambo hätten wir da schon mal. Ja. Jack Slater, Arnold Schwarzenegger. Also es ist immer so, es gibt da ganz so. Und da hat man sich vielleicht. Auf der einen Seite hat man sich da vielleicht was von abgeschnitten, auf der anderen Seite, naja, du redest natürlich auch über, deswegen, wenn du auch von diesem Buch erzählst, denke ich immer so, hey, das wäre eigentlich eine geile Serie. Wäre es ja fast geworden quasi, ja, oder sollte es ja werden, weil wenn das jetzt ein amerikanisches Projekt wäre und es würde irgendein Streamingdienst rausbringen mit irgendwelchen super bekannten Schauspielern, kannst du da ja so, das ist ja wie eine Milieustudie eigentlich, ja, dann so klingt es jedenfalls. Und da kannst du ja eine richtig geile, sagen wir mal, Miniserie daraus machen aus sowas, ja. Ist ja richtig, richtig super. Was wirklich, wo du wirklich was hast und was siehst, was eben mit wenig Sachen vergleichbar sind, die es sonst gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Kino, finde ich, das meinte ich ja jetzt damit. Also ich sag mal so, wenn jetzt einer, weiß ich nicht, so wie bei dem Tatort mit Til Schweiger, der hieß der, glaube ich, Nick Chiller. Ja, den hat man ja auch extra so genannt, Nick Chiller. Das hat natürlich so halb-halb funktioniert, weil vielleicht auch die Realität in Deutschland nicht so ist, dass jeder Polizist mit Knarre im Hosenbund rumläuft. Ja. Das hat man da, glaube ich, ein bisschen transportiert. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch sowas, was du greifen kannst, wenn du großes Kino machst. Da kannst du, weißt du, ist ja die Frage, machst du eben Paul Thomas Anderson oder machst du eben Joel Silver, Shane Black, Jerry Bruckheimer Filme, ja, und dann hast du alle immer eine ganz andere Herangehensweise, was Charaktere angeht, was auch Schablonen angeht. Beides schaffen wir aber irgendwie nicht in Deutschland. Also das ist egal, was du machen willst. Egal, ob du Arthouse machst oder großes Kino. Egal, wie du dich dafür entscheidest. Beides kriegen wir nicht hin. Das ist beides. Manchmal kriegen wir es schon hin, aber wenig. Ist immer so ein Mittelweg. Ist immer so ein Kompromiss. Es ist immer so, ja, wir wollen mal keinem wehtun. Es könnte auch, wir wissen nicht, ob das erfolgreich ist und so weiter.
Ja. Yeah.
Weißt du, so. Also deswegen ist es immer so, finde ich, auf beiden Seiten, auch wenn der Name des Protagonisten ganz griffig klingt, das bekommen wir auch nicht hin. Also weißt du so, das können wir nur übersetzen für so kleine Fernsehformate. Aber so einen großen kriegen wir es nicht hin, ja. Habe ich das Gefühl.
Nee, leider nicht. Und das, also ich glaube, dass das deutsche Kinopublikum ist nicht geschult oder nicht bereit, darauf zu vertrauen, dass auch deutsches Genre-Kino interessant sein könnte. Ne? Mhm. Also Die Sieger von Dominik Graf ist ja bekannt dafür, dass der wirklich mal versuchen wollte, einen knallharten Polizeifilm ins Kino zu bringen. Und ich glaube, er hat damit die Produktionsfirma zerstört. So, ne? Weil der Film einfach wüst gefloppt ist.
Ja, ein bisschen auch zu Recht, muss man sagen. Tatsächlich hat ja Dominik Graf auch vorher so Sachen, ich glaube auch wie die Katze und sowas gemacht. Der hat ja schon dieses Händchen dafür gehabt und auch diese Idee davon, das zu machen, ist so super. Aber wenn man dann die Sieger schaut, dann merkt man, der wollte zu viel. Das ist ganz klar, warum dieser Film nicht funktioniert. Aber von der Idee her ist es grandios.
Aber weißt du, wie viel deutsche Komödien siehst du, die nicht funktionieren und trotzdem werden immer weiter Komödien gemacht. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, dass es einfach keine Genrevielfalt in Deutschland gibt, wo man sagt, wir machen jetzt mal einen Western oder einen historischen Film oder so, sondern es ist in der Regel doch immer Komödie. Ne?
Ja, die glorreichen Sieben. Wen würdest du da spielen bei die glorreichen Sieben? Den Anführer oder wärst du dann Jules Brünner oder was wärst du?
Ja, gibt es da irgendein Arschloch, dann will ich das.
Ja, der Böse, wie bei Relic oder wie der heißt. Oder ist eigentlich Steve McQueen wäre eine dankbare Rolle, finde ich. Das ist so ein bisschen schweigsam, ganz cool.
Ja, da muss man nicht so viel Text lernen, auch gut.
Und man überlebt. Spoiler, aber man überlebt am Ende. Naja, das schauen wir mal. Ja, aber ein Western in Deutschland wäre ganz toll. Das wäre ganz, ganz toll. Wäre merkwürdig, aber toll.
Ja. Ich habe ja übrigens in dem ersten Til Schweiger-Tatort habe ich ja mitgespielt. Ne?
Oh.
Eine meiner Eintagsrollen. Also auch irgendwas Kleines, wo ich da eine Leiche im Kofferraum habe. So. Aber ich war dabei. Willkommen in Hamburg, hieß der.
Ich habe schlecht recherchiert, merke ich jetzt gerade. Hätte ich jetzt direkt wissen müssen eigentlich. Ja.
Das ist echt so. Nein, das war besonders toll, weil als ich erfuhr, dass Til Schweiger der neue Tatortkommissar für den NDR wird, habe ich einfach der Produktionsfirma Konstantin Film in München eine Mail geschrieben und habe wie es so meine Art ist, frech formuliert, zu sagen, ich habe gehört, ihr macht es jetzt und es läuft bei euch nicht so richtig an der Drehbuchfront, ich hätte da was für euch, und hatte denen eine Drehbuchidee vorgeschlagen, was man machen konnte. Und da kam von dem Produktionsleiter oder Herstellungsleiter oder so, kam eine sehr, sehr echauffierte Rückmeldung an meine damalige Agentur, dass wenn ich noch einmal behaupten würde, es würde bei denen nicht laufen an der Drehbuchfront, dass ich dann überhaupt gar keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen würde. Und ich würde niemals, niemals in irgendeiner Konstantin-Filmproduktion beteiligt sein.
Nein.
Und es war richtig sehr, sehr vehement und ich wollte irgendwie nur lustig sein, so, ne? Ist mir missglückt, okay. Aber dann habe ich einige Monate später, als sie das tatsächlich drehten, von einem Casting-Agenten, der überhaupt nichts davon wusste, die Anfrage bekommen, in diesem Til Schweiger-Tatort mitzuspielen und diesen einen Drehtag zu haben. Und da habe ich für mich gesagt, es ist mir scheißegal, ob es nur ein Tag ist und wenn ich auch nur zwei Sätze habe, ich will in diesem Film dabei sein, einfach um zu zeigen, nee, ich bin doch dabei. Und das hat wunderbar geklappt.
Hat der es gemerkt, der andere, der dir so...
Weiß ich nicht, ich glaube, nein, das sind ja so Leute, die haben auch so eine Verdrängung, dass sie dann sich über Sachen wahnsinnig aufregen und da irgendwas erzählen und du wirst in dieser Branche keinen Fuß mehr, bla bla, und am nächsten haben sie es vergessen, weil sie eh dumm sind.
Okay, aber das heißt, bist du generell einfach da auch... mutig oder sagst du auch, also es wird keiner klingeln bei mir, warst du schon immer so, dass du dann sagst, so, ich muss voranpreschen, ich muss mich selber beweisen?
Ich habe immer das zum Teil mir auch von meinem Vater abgeguckt. Also der war einfach Polizist durch und durch. Der hat, ich saß mit ihm in der U-Bahn, am anderen Ende des Waggons zünden sich zwei Leute eine Zigarette an und der marschiert in Zivil durch den Waggon, nimmt dem Typen die Zigarette aus dem Mund, schmeißt sie auf den Boden, tritt sie aus und geht ganz nah an den ran und sagt, wenn du dir noch eine anzündest, schmeiß ich dich raus. Und zwei Typen sind plötzlich ganz still und machen nichts mehr. Oder wir sitzen im Auto und vor uns leert jemand seinen Autoaschenbecher auf der Straße aus seinem Auto heraus. Und mein Vater springt auf, rennt nach vorn, reißt ihm die Tür wieder auf, nimmt die Asche vom Boden und schmeißt sie das ins Auto und macht die Tür wieder zu. Also der hatte immer, ob der im Dienst war oder nicht, der war immer Polizist und sagte, das macht man nicht, das gehört sich so nicht und da greife ich irgendwie ein. Und ich habe auch so ein bisschen eine Tendenz, mich einzumischen, auch wenn ich nicht darum gebeten wurde. Wenn ich irgendwas kacke finde, dann muss ich das sagen. Und dann gipfelt das entweder in einer persönlichen Ansprache oder in einem offenen Brief an den NDR oder was auch immer. Aber wenn irgendwo, wenn ich den Eindruck habe, das ist nicht cool, was hier läuft, dann sage ich das. Und das gefällt manchen Leuten nicht, aber unterm Strich ist das für das eigene Selbstbild dann doch irgendwie hilfreicher.
Also unbequem zu sein, meinst du auch manchmal ein bisschen?
Ja, und sich nicht den Mund verbieten zu lassen, wenn man sagt, hier ist ein effektives Problem. Ich habe schon auch Dreharbeiten abgebrochen, weil sich die Produktionsfirma nach mehrfachen Hinweisen von mir nicht an Kinderschutzzeiten gehalten hat. Die haben einfach immer weitergedreht. Und bis der kindliche Hauptdarsteller weinte. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr nicht abbrecht, breche ich jetzt ab. Und da machst du keine Freunde mit. So, ne? Aber das ist ja, ein Job ist ja nur ein kleiner Teil des Lebens.
Sind deine Geschwister auch so geworden? Also sind die auch in Bezug auf mit, sagen wir mal, Gerechtigkeitssinn oder auch so geprägt worden von eurem gemeinsamen Vater?
Ja, ich weiß gar nicht, ob diesbezüglich, aber wir sprechen lustigerweise immer so von einem Ehnert-Gen. Also mein Vater, Walter Ehnert, der hatte schon immer so eine Mentalität, wo der sich so überhaupt nicht aus der Ruhe bringen ließ. Und immer, also das, was ihm als Polizist natürlich sehr, sehr zugute gekommen ist, zu sagen, so, mal abwarten, ruhig durchatmen, ne, Sachen klären. Wenn eine Reaktion, dann überhaupt so in der Geschwindigkeit von Kontinentalplattenverschiebungen, so ganz langsam und Suche. Und das haben wir alle so ein bisschen, dass wir erstmal nicht überreagieren, sagen wir mal so.
Sind die auch in der künstlerischen Branche, deine Geschwister?
Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich in unserer ganzen Familie überhaupt nicht so. Weder meine Mutter, noch mein Vater, noch meine Geschwister. Da bin ich irgendwie so in was anderes reingerutscht.
Und war das okay für deinen Vater, dass du Schauspieler geworden bist?
Ja, Ja, der hat, also weiß nicht, ob er gesehen hat, dass das wirklich meins ist, dass das, ich meine, ich komme aus so einer Mittelklasse-Familie, wo es keine wirklichen Berührungspunkte zur Kulturszene gab. Da war, glaube ich, vor allem so ein bisschen Angst mit dem Spiel, dass man denkt, oh Gott, oh, ob der damit Geld verdient und so, man hört ja so einiges, ne? Und dass das eher die Sorge war, dass man einfach es nicht schafft, sich selbst zu versorgen, ne? Aber dass der hatte nichts gegen Schauspiel.
Ja, ich habe das auch in dem anderen Interview gehört, dass du sagtest, oder der Interviewpartner, der Moderator, da sagte, du kannst kein Ski fahren, und du erklärtest halt eben, warum das so passiert ist. Also, du gesagt hast, es war halt einfach vielleicht auch nicht genug Geld da, oder man hat da gar nicht so, das war nicht so die Welt, in der wir gelebt haben.
Nee.
Das fand ich super interessant. Erstens, weil ich selbst nicht Ski fahre oder nicht kann. Das fand ich erstmal endlich treffe ich mal jemanden, der es auch nicht kann. Zum einen, und zum anderen aber auch zu verstehen, wo du herkommst, was das
Naja,
für.
das ist also, weil gerade in Hamburg ist das natürlich relevant, weil wir sprechen ja hier in Hamburg von den Skiferien. Also die Frühjahrsferien sind die
Ja.
Skiferien, weil offenbar sehr, sehr viele Hamburger dann in die Berge fahren. Und das ist natürlich, wenn deine Mutter beim Landessozialamt arbeitet und dein Vater als Polizist unterwegs ist und du vier Kinder hast in der Familie, dann kannst du nicht einen sechsköpfigen Urlaub mit Skipass und dem ganzen Heckmeck in St. Moritz bezahlen. Ist ja klar. So, ne?
Ja gut, muss nicht direkt nach St. Moritz, aber.
Nee, oder was auch immer. So, nee, das haben die, nee, weiß ich. Aber trotzdem ist das ja ein Kostenpunkt. Ich weiß, dass meine Eltern immer, das hat mich sehr geprägt, immer drauf gelauert haben, wann denn jetzt der Erste kommt. Also, dass es zum Monatsende wirklich eng wurde und dass es beim Aldi immer diese Einkäufe gab, wo man überlegte, was nimmt man jetzt noch mit? Und dann hast du vier Kinder zu Hause und dann nimmst du so einen Maxi-Pack Snickers oder Bounty und dann kriegt jeder zwei Stück für die nächste Woche. Und das war es dann auch so, ne? Das war alles nicht schlimm, aber es war eben auch klar, dass bestimmte Dinge so nicht möglich sind.
Und das hat dich aber eher positiv geprägt.
Ich habe, also insofern hat es mich positiv geprägt, dass ich wirklich, mein Sohn würde sagen, nee, das ist nicht positiv, aber mich interessiert Geld nicht. Also das, mein älterer Sohn, der hatte auch eine Polizeiausbildung angefangen, hat dann nach 2 Jahren damit aufgehört. Der macht jetzt so Finanzen, macht Altersvorsorge für Spezialkräfte, für Pflegekräfte, Rettungskräfte. Und kümmert sich darum, dass die eine gute Altersvorsorge haben. Und wenn der sich meine Zahlen als Künstler anguckt, sagt er auch, Scheiße, wie soll das werden in ein paar Jahren? Aber Geld war für mich nie relevant. Es war nie ein Eigenwert, den ich jetzt erstrebenswert erreichen wollte. Und ich habe, obwohl wir nicht viel Geld hatten, immer erfahren, dass meine Geschwister, weil ich auch ihr kleiner Bruder war, mich immer mit durchgezogen haben. Haben immer halt, ja, wenn wir dann. Die hatten schon ihre Autos und ich war vielleicht 15, 16 und wir sind zusammen in irgendwelche Discos nach Bremen gefahren. Dann haben die das natürlich bezahlt. Die haben mir geholfen während meiner Schauspielschulzeit. Und ich habe das dann auch irgendwann gemacht, dass ich Freunden regelmäßig Geld gezahlt habe während deren Ausbildung und so. Einfach, man nimmt das Geld, um irgendetwas für andere Leute möglich zu machen. Aber es geht nicht darum, eine Uhr oder ein Auto oder also jetzt ein besonderes Auto zu haben. Ich habe auch ein Auto, ne? Aber ich habe zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran, ein Auto einer bestimmten Marke zu haben und das dann zu fahren und
Das heißt,
dann
du hast ein
brummt das ganz
markenloses
laut
Auto
und
oder was hast du?
ich
Ein
Nein, aber es gibt ja
das
so Leute, die sagen,
Elan-Mobil.
ich brauch unbedingt einen Austin Mini oder wie das heißt oder ein keine Ahnung, fällt jetzt nichts
Was
ein.
hast du
Ich habe
denn?
nie
Was fährst
Austin
du denn für ein
Autos.
Auto?
Opel Zafira, Erdgas.
Mit
Ja,
Erdgas.
so, das war, ja, weil ich habe lange gar keinen Führerschein gehabt, bis ich Anfang 30 war,
Ach, echt?
weil ich das aus ökologischen Gründen irgendwie doof fand und bin auf Tournee immer mit dem Zug gefahren. Und irgendwann hatte ich dann Kinder und dann hast du halt mehrere Kinderwagen und sonst was zu transportieren und da war irgendwie klar, ja, ich brauche jetzt ein Auto.
Das heißt, du bist aber auch kein Typ, der sagt, okay, was weiß ich, in 10 Jahren, da gehe ich in Rente und dann lege ich die Beine hoch und gucke nur noch irgendwie mir RTL 2 an oder irgendwas, sondern das ist so, du willst eigentlich am besten auf der Bühne sterben, oder weil du jetzt auch so sagtest mit Geld, also was Geld betrifft, so dass du sagst, ja, ich gucke da nicht so drauf. Du willst
ganz wichtiger Punkt, ich beantworte ihn dir gleich. Ich muss einmal ganz kurz den Netzstecker einstecken, weil ich sehe dich nicht mehr, weil der Strom alles ist klar. Irgendwie alle.
Ja,
wir
sind ja
auch, wir gib mir eine Sekunde.
Sehr lang. Ja.
Sehr unprofessionell.
Nö.
So, jetzt bin ich aber wieder bei dir.
Ja, wir sprechen ja auch schon so lange, deswegen ist das.
Ja, das stimmt. Nee, aber das,
ich hätte gleich, das. Du hast es besser. Gleich geschafft, aber trotz alledem muss ich eben nochmal fragen. Also, was du sagst, über sowas wie Rente denke ich eigentlich gar nicht nach.
Nein, das ist natürlich auch dumm. Also sich darüber keine Gedanken zu machen, ist wirklich blöd. Für mich stand nur immer im Vordergrund, erstmal als Künstler lebst du sowieso in der Regel sehr prekär. Also ich habe lange Zeit auch so wenig Geld verdient, dass es gar nicht dran zu denken war, Geld auf die Seite zu tun. Dann hatte ich irgendwann zwei Kinder, was naturgemäß mit hohen Kosten einhergeht, wenn man dann zusammen Urlaub machen will. Also es war nie wirklich die Situation, dass man sagen konnte, jetzt mal 300 Euro pro Monat tue ich weg oder 500 oder so. Das war nicht denkbar. Und jetzt sind meine Jungs groß und aus dem Haus und stehen auf eigenen Beinen. Jetzt kann ich mir ein bisschen mehr Gedanken über mein Alter machen, meine Absicherung im Alter. Tatsächlich ist es so, dass es für Schauspieler ja nicht wirklich so ein Verfallsdatum gibt. Also man darf noch weiterarbeiten, auch wenn man älter ist als 67. Die Frage ist ja, ob man das kann. Also zum einen, ist es energetisch dann überhaupt noch möglich? Ich merke jetzt, ich bin 58, natürlich schon, dass ich nicht mehr so intensiv arbeite, wie ich das früher getan habe. Mit Anfang 20, Anfang 30, nächtelang durchgeschrieben, am nächsten Tag auf Tournee gefahren und solche Sachen, was schwerer fällt. Und dann ist ja auch die Frage, ob man dann immer noch gewollt ist. Also ruft jemand an, um mich für Dreharbeiten zu besetzen, ruft jemand an, weil er unser Theaterstück sehen will. Das sind ja Sachen, die weiß ich nicht. Und insofern möchte ich gerne weiterarbeiten, weil das wirklich Teil meines Lebens ist und ich sehr, sehr glücklich bin mit meinem Rechner und einer Tasse Kaffee und einem Schreibtisch und wirklich, wie Wilhelm Grimm immer gesagt hat von den Brüdern Grimm, ich gehe in meinem Kopf spazieren. Der musste nicht raus, sondern der hatte irgendwie das Leben, das fand so in einem ganz kleinen Umkreis statt. Und ich mache super gerne viele Sachen mit meiner Frau, ich reise auch gern. Aber wie gesagt, Schreiben ist für mich mehr als ein Hobby, ist ein Teil meines Lebens. Und so.
Kommt das Pferd eigentlich deiner Frau mit, wenn ihr in Urlaub fahrt? Oder? Nee.
Nein.
Zu Hause.
Ja.
Auch teuer auch Sommer.
Nein, sie hat dann eine Reitbeteiligung, also andere Leute, die sich dann auch darum kümmern. Das ist natürlich etwas, was man organisieren muss auf Tournee. Ne? Wir hatten bis vor kurzem noch einen Kater, der leider jetzt mit 18 Jahren verstorben ist. Aber das war auch immer ein Riesenthema. Was machen wir, wenn wir auf Tour sind? Wer kommt dann hier? Wer wohnt hier? Wer kümmert sich um den Kater? Und mittlerweile sind wir ganz frei. Wir haben keinen Kater mehr. Die Kinder sind aus dem Haus. Wir können jetzt so viel auf Tournee gehen, wie wir wollen.
Ist das eigentlich, mir hat mal jemand erzählt, der auch mit einer Frau zusammen war, die ein Pferd hatte. Er hat gesagt, es geht eigentlich immer ums Pferd. Also man muss eigentlich sein ganzes Leben lang nach diesem Pferd richten. Kennst du das auch?
Ja, das ist, ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, das wirklich richtig zu machen, dann braucht ein Pferd diese Aufmerksamkeit, wenn du es entsprechend ausbilden willst, ne? Wenn du mit dem Pferd irgendwas erreichen willst, dann geht es halt nicht anders, also entweder ganz oder gar nicht. Und ich versuche das immer nicht zu nehmen als eine größere Wertschätzung gegenüber dem Pferd, weil sie tagsüber mehr da ist als hier zu Hause. Aber weiß ich nicht.
Na gut, aber ihr habt ja auch, solange sie nicht das gemeinsame Bühnenprogramm mit dem Pferd macht statt mit dir, weißt du, ist ja auch noch Hoffnung, ja, sag ich mal.
Das stimmt. Aber wir versuchen immer in unseren Stücken auch ein Pferd auftauchen zu lassen.
Super.
Gespielt. So.
Wenn, ein echtes wäre auch super, das wäre jetzt ein Top-Voll für Leute, die sagen,
es gibt zum Beispiel eine sehr lustige Verfolgungsjagd in Küss langsam in unserem ersten Programm, wo wir auf der Flucht sind und ich bin vorher total genervt über ihr Pferd Und irgendwann am Ende des Stückes sind wir auf der Flucht und stehen vor einem Pferd und sie springt drauf und wir entkommen den Bösewichten reitend auf der Bühne, dargestellt ohne Pferd, sehr lustig. Aber das ist dann natürlich so ein bisschen so ein Payoff für sie, ja? Zu sagen, ist doch ganz geil, ein Pferd zu haben.
Doch ganz geil, ein Pferd zu haben, auf jeden Fall. Abschließend möchte ich dich fragen, wenn Hamburg Wache 16 jetzt doch noch verfilmt wird als Serie oder was auch immer, ich gehe davon aus, dass dieser, wie hieß er, Jens Uwe, ist der alter Ego dein, ist das dein Vater quasi da?
Nee, mein Vater hieß Walter Ehnert und im Buch heißt er aber Werner.
Okay.
Und und Jens Uwe ist, der ist 23 da in dem Buch.
Ah, okay. Aber würdest du, und das war ja eher die Frage, würdest du dann die Rolle deines Vaters spielen? Die angedachte Rolle? Nee,
dafür bin ich zu alt. Also als wir das angefangen haben, dieses Projekt zu entwickeln, oder ja, ich das erste Mal die Idee hatte, das aufzuschreiben, vor 12 Jahren, da war ich mit 40er. Ja, jetzt bin ich N50er. Und das kannst du nicht mehr glaubhaft erzählen, dass ich mit den jungen Polizisten unterwegs bin da auf der Straße, so, sondern das ist dann wirklich nur noch Backoffice Wachhabender oder irgendwie sowas, ne?
Ja, aber vom also, Gefühl dann, her, weißt du, ich meinte so vom Gefühl her, dass du sagst, so, dann ist es das wie so eine was Rundes. Ich habe das geschrieben und jetzt fülle ich diese Rolle aus. Das wäre so wie was
Rundes. Nee, für mich ist das schon rund.
Ist schon
rund. Also ich muss es gar nicht spielen. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, wichtiger als ich gedacht habe, dass dieser Roman jetzt was geworden ist, dass ich tatsächlich einen Verlag gefunden habe, dass es dieses Buch gibt, dass ich eben nicht sage, ich habe 12 Jahre an einer Story gearbeitet, die in der Schublade endet und die Geschichte meines Vaters und meiner Mutter werden leider nicht erzählt, sondern ich habe das jetzt geschafft. Das Buch ist da. Ich empfinde das als Riesenerfolg,
dass da es ist
dieses
es.
Buch ja, ganz konkret gibt. Man kann es jetzt
sieht auch schön kaufen. Aus, muss man sagen. Sieht auch cool aus.
Ja, danke. Danke. Ja. Und ja, ich finde es auch total cool und deshalb ist das Projekt insofern für mich emotional geklärt, sagen wir mal so. Ne? Wenn jetzt irgendwann der Erfolg des Buches so groß ist, wie ich mir das erwünsche, dann würde ich das gerne, würde die Geschichte noch weiterschreiben, weil eigentlich sind die Figuren noch nicht zu Ende erzählt. Ursprünglich wollte ich die Geschichte von 76 bis 86 erzählen und ich bin in dem Roman immer noch Ende der 70er. Also da gibt es noch wahnsinnig viel Erzählmaterial nach hinten raus. Vielleicht kommt es noch zu einem zweiten oder dritten Band, das weiß ich nicht. Und ob es dann verfilmt wird oder nicht, wäre super, würde ich mich gerne auch involvieren. Aber erstmal kann ich ein Häkchen hinter dem Werk machen und das ist für mich super.
Ja, das ist toll. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist, ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Künstler oder einen Autor, wenn er sein eigenes Buch in den Händen hält und weiß, das ist jetzt so wie geboren. Und jetzt muss die Welt entscheiden, was sie damit macht. Ja.
Genau.
Ja, lieber Michael, ich wünsche dir großen Erfolg mit diesem Buch natürlich.
Und danke.
Bei allen weiteren Projekten. Es hat mich sehr gefreut, dass du erneut mein Gast warst. Ich finde es immer sehr total nett, mit dir zu sprechen. Auch du bringst auch ganz gern so andere Perspektiven rein oder bist nicht so Nachsprecher, du bist so was Eigenes. Das finde ich an dir auch echt toll. Also du bist so
okay,
ein eigener,
danke,
freier Geist, der da irgendwie so,
yeah,
wo ich schon weiß, wenn ich hier, du würdest auf jeden Fall, weil du das sagst, wenn dich Missstände stören, dann sagst du auch was. Das merkt man dir auch ein bisschen an. Also das finde ich toll, finde ich super.
Cool.
Von dir müsste es noch mehr geben. Ja. Ich hoffe, gibt es auch noch ein paar. Also bleib noch kurz dran, aber ganz offiziell. Alles Gute. Wir legen das unseren Zuhörern, Zuschauern ans Herz. Hamburg Wache 16 heißt das neue Buch. Und ansonsten kann man den lieben Michael Ehnert auch überall auf den Bühnen Deutschlands sehen, zusammen mit seiner Frau oder auch dem Pferd, je nachdem. Und also bleib dran. Wir binden auch nochmal deine Website an. Da wird ja wahrscheinlich immer alles aktuell stehen, wo du zu sehen bist, nicht wahr?
Ja.
Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal vielleicht bei Band 2. Wie heißt das dann?
Ja, Hamburg sehr gerne.
Wache 17 oder wie heißt das dann? Nee.
Nee, die Wache bleibt ja dieselbe.
Ach, die Wache bleibt dieselbe, okay. Das hätte ja sein können, das irgendwie. Gut, also, Michael, mach's gut.
Okay, alles klar. Vielen Dank für die Einladung, ja?
Ja, mach's gerne. Gut. Ciao. Alles Gute dir. Bye, bye.